Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
Herzlich willkommen zu Nicht ganz ungefährlich, Episode 31. Ja, Thomas Reikers ist mal wieder da im Studio K. Hat gleich angemerkt, hier gibt es neue Stühle.
Ja.
Gibt es auch neue Beistelltische und auch ein bisschen neuen Krempel im Regal.
Du hast dich nicht lumpen lassen, ja.
Ja, es kriegt Züge von Professionalität und ich weiß nicht, ob das überhaupt gewollt ist. Also ich bin auch eher vorsichtig. Ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Du warst in der 17 da, im Juli 24. Mhm. Und wir hatten, weiß nicht, manche haben gesagt, wir hätten Nerd-Talk gehabt. Das sind alle die, die hier überrascht waren, dass ich vielleicht so ein ganz bisschen was von Dächern weiß. Aber wir wollten sagen, genau, also heute keine Vorstellung von Thomas Reikers.
Entschuldigt.
Von ABS Safety, der sich da um die Unternehmens- und Markenkommunikation kümmert.
Mhm.
Er nickt. Und wer mehr über Thomas wissen will, dafür gibt es die Episode 17, weil wir haben ein ganz großes Paket heute vor. Also ich bin da weit davon entfernt, mich jetzt schon vor den Zuhörern zu entschuldigen, aber es geht um die DGUV 201056. Und nachdem wir jetzt das Vorgespräch hatten, habe ich jetzt 3 Seiten Notizen.
Aber es wird nicht so schlimm, wie es sich jetzt gerade vielleicht anhört.
Nein,
ich
überhaupt hoffe, nicht.
Dass überhaupt die Hörerinnen nicht. Und Hörer hier nachher mit einem guten Gefühl rausgehen.
Nee, also guckt doch mal, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie lange wir gebraucht haben. Guckt mal hinten direkt zum Endergebnis, wie lang ist die Folge. Ich denke, das wird eine spannende Sache, weil ja, Sicherheit am Dach ist einfach auch ein Riesenthema. Und je mehr Klarheit wir kriegen, umso besser wird's. Und ja, wie du ja auch richtig gesagt hast, die DGUV sorgt für Klarheit.
Ganz genau.
Vielleicht, komm, Kopf über rein. Was ist DGUV?
Ja, damit können wir direkt starten. Wir haben jetzt die Begrifflichkeit so häufig verwendet, das sollten wir auf jeden Fall am Anfang mal einmal verwenden. Wir sprechen es nachher nicht mehr die ganze Zeit voll aus. Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, also die DGUV, ist der Zusammenschluss der Dachverband der Berufsgenossenschaften unserer Unfallversicherung. Und diese DGUV, die erlässt Informationen, Regelwerke, Vorschriften und da gibt es eine neue Information, die eben genau das Thema Arbeitssicherheit, insbesondere Absturzgefahr auf Dächern beschreibt und die ist es tatsächlich wert, die lohnt sich reinzugucken für alle, die da Berührungspunkte haben und die lohnt sich sogar, dass man da mal einmal im Podcast drüber spricht.
Auf jeden Fall. Die DGUV ist eigentlich eine kuratierte Sammlung von allen möglichen Informationen, die man auch an anderen Stellen über das Thema Sicherheit auf dem Dach findet.
Ja, genau. Also speziell jetzt diese DGUV-Information 201-056, 065.
Nee, 056.
Guck mal, jetzt bin ich hier schon ganz durcheinander. Die ist, die macht genau das und das macht sie halt auch so aussagekräftig, denn die DGUV-Information selbst hat keinen rechtsverbindlichen Charakter. Aber sie ist deswegen interessant, weil sie eben rechtsverbindliche Schriften zusammenfasst, weil sie rechtsverbindliche Schriften deutet, so dass sie eben dann auch tatsächlich in der Praxis umsetzbar sind.
Du hast eben gelacht, als ich gesagt habe, für mich ist das ein Geschenk. Ich meine das ehrlich, weil das ist ja ein unglaublich breit gefächerter Bereich, ja, von Flachdachrichtlinien über Arbeitsschutz und andere Bereiche und so verrückt das klingt, man kann einfach allen, die sich daran beteiligt haben, nur Danke sagen, dass der grinst da, aber ich meine das wirklich ernst, dass du jetzt in einem Schriftstück kompensiert diese unterschiedlichen Aspekte, die ja alle rechtsrelevant sind. Das ist ja kein Wunschkonzert, sondern es sind ja alles rechtswirksame Geschichten, dass du die wirklich zusammengefasst und aufeinander abgestimmt in dieser Information findest.
Genau. Ja, es ist so eine Art Best Practice, ne? Und da haben sich Expertinnen und Experten zusammengesetzt und haben das so zusammengeschrieben. Ja.
Nee, bei mir ist auch einfach wichtig, dass wir sagen, oh nee, jetzt gibt's das auch noch oder jetzt gibt's das irgendwie überarbeitet oder oh, noch, nee, das ist jetzt hier sozusagen die Quintessenz. Das ist wirklich der Kern der Geschichte, kompakt, kuratiert. Und damit, ich bleib dabei, eigentlich ein Geschenk an die Branche.
Ja, absolut. Ein etwas über 90 Seiten langes Geschenk. es lohnt sich, das in DIN A4 auszudrucken. Aber ja, es ist ein Geschenk und ich hoffe auch, dass es Klarheit bringen wird und dass es die Sache, also in der Sache einfach die Sache einfacher macht und leichter zugänglich vor allem auch. Dass man weniger diskutieren muss, sondern einfach Hands-on-Lösungen.
Ja. Jetzt haben wir mit unserem Podcast, das fand ich ganz, du hast den schon relativ früh mal im Jahr angekündigt, hast gesagt, du, wir müssen darüber reden und dann hieß es immer, ja, aber da ist noch das noch nicht klar oder da gibt es noch eine weitere Runde, ich bin ja da nicht so drin, was da für Entscheidungsprozesse noch liefen.
Das ist eine gute Gelegenheit. Ich möchte mich an der Stelle bei allen entschuldigen, denen wir ungefähr die letzten anderthalb Jahre gesagt haben, dass die DGUV-Information bald rauskommt. Wir mussten wirklich lange vertrösten. Es war ein langer Prozess. Sie hat lange auf sich warten lassen, aber sie ist ganz plötzlich einfach erschienen und jetzt ist sie da. Endlich können wir das verkünden. Tut mir leid für die, die lange drauf gewartet haben. Mir hat es auch wehgetan.
Ich sag doch ein Geschenk.
Ja, genau.
Plötzlich war es da.
Gott sei Dank mussten wir nicht bis Weihnachten warten.
Ja, nur bis November.
Ja.
Davon ab hast du auch im Vorgespräch gesagt, ihr bei ABS Safety arbeitet eigentlich schon seit Anfang des Jahres nach den Vorgaben, weil jetzt ja auch nicht, wie du sagst, das fiel ja jetzt nicht vom Himmel, sondern ganz viele Sachen waren ja Tendenzen klar, wo es hingeht und ihr habt das gleich übernommen in eure Beratung und Konzeption. Genau.
Ja, also wir wollten vor allem der Situation vorbeugen, dass eben plötzlich unterjährig ein neues Schriftstück rauskommt und die vielen Planungen, die wir eben in unserer Planungsabteilung unseren Kunden zur Verfügung stellen, dass die alle nochmal angefasst werden müssen. Deswegen haben wir ab dem Moment, wo eben ein nahezu fertiger Entwurf der DGUV-Information vorlag, angefangen, die eben auch schon sofort umzusetzen. Auch das war für viele Kundinnen und Kunden schwierig und auch für meine Kolleginnen und Kollegen war das schwierig, weil sie mussten Überzeugungsarbeit leisten auf fehlender Grundlage. Also sie haben quasi gesagt, ja, es wird bald rauskommen, die DGUV-Information. Da steht das dann drin. Also wir machen das jetzt schon so, ne, damit sie nachher Ruhe haben. Denn im Planungsprozess haben unsere Planung halt eine Vorlaufzeit von einem halben Jahr locker. Und daher ist es einfach nur sinnvoll und für uns jetzt gerade tatsächlich auch sehr entspannt, dass wir sagen können, seit Anfang 25 sind die Planungen zum größten Teil eben schon nach den Vorgaben nach den Planungsrichtlinien der DGUV-Information 201 und 56 umgesetzt. Brauchen Sie jetzt nicht mehr anpacken und Sicherheit für alle unsere Kunden.
Wenn man sowas hört, da kommt was Neues, dann gibt es ja auch viele, die sagen, ah, da muss ich jetzt noch schnell nach der alten. Ne? So gibt es so eine Reflexreaktion von manchen, die dann sagen, dann muss ich jetzt noch mal kurz handeln. Mhm. Den konntet ihr ja auch mit gutem Gewissen sagen, wir sind wirklich wie Richtung Weihnachten unterwegs. So, ich wollte jetzt sagen, alles wird gut. Aber im Prinzip wollte ich, genauer wird es, glaube ich, treffen. Alles wird klarer.
Ja.
Und es wird gar, also diese Information kommt nicht raus, um Dinge zu komplizieren oder die Komplexität zu erhöhen. Genau das Gegenteil wird der Fall sein. Ja. Wenn sie rausgekommen ist, werden viele Sachen klarer sein und manches wird auch einfacher sein. Das ist ja auch eine Weltsensation. Weil das ist ja eigentlich eine Sache, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, dass man sich auf etwas, auf ein Schriftstück freuen kann, ein Stück weit, weil Einfachheit und Klarheit einkehren. Ja. Aber erzähl du mal, du hast dich da ewig mit beschäftigt.
Ja, definitiv. Also es ist total schön, weil wir hatten es gerade schon einmal kurz angedeutet, die DGUV-Information ist ein Zusammenschrieb verschiedenster Vorschriften, aber auch Gesetze, also verbindlichem Regelwerk. Und dieses Regelwerk lässt halt in der Praxis noch sehr viel Interpretationsspielraum. Und früher war das eben so, auch mit der alten Version der 201.056, wo es ganz konkret auch vom Namen her einfach nur um die Planungsgrundlagen von Anschlageinrichtungen auf Dächern ging, hat das trotzdem immer noch sehr viel Interpretationsspielraum gelassen. Und dieser Spielraum, der hat dann in der Diskussion mit Planerinnen und Planern, Architektinnen und Architekten, aber auch Betreibern, immer für sehr viel Arbeit gesorgt, immer für Widersprüche. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass jetzt allein schon mit den ersten paar Seiten im Thema Begriffsdefinitionen in der 201.056 so viele Sachen einfacher werden, weil wir über, also wir haben ein einheitliches Wording, es ist einheitlich definiert. Und dann kommen noch die vielen anderen Themen, auf die wir ja jetzt noch ein bisschen eingehen wollen, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, warum ich so begeistert bin, warum wir so begeistert sind, dass dieses Schriftstück endlich da ist. Also es wird einfacher und es wird klarer.
Ne, wann hat man das schon mal? Ja. Also das ist wirklich, das schrauben wir uns jetzt hier nicht irgendwie aus der Hüfte. Das ist wirklich, ist schön, Schritt nach vorne. Lass uns über die Schritte nach vorne sprechen. Mhm. Ein großes Ding sind die Ausstattungsklassen.
Genau.
Vielleicht fangen wir mit denen mal an. Nachdem Gerne. Wir dann nochmal eine Riesenliste machen, was alles neu ist. Aber ich finde, weil du gesagt hast, Einheitlichkeit und Einfachheit. Und da passt für mich jetzt das Thema Ausstattungsklasse irgendwie perfekt dahin.
Genau. Also wenn wir über Ausstattungsklassen reden, denen die alte 201.056 bekannt ist, die werden den Begriff auch schon kennen. Es geht um sicherheitstechnische Ausstattungen und deren Anforderungen an die Dachfläche oder andersrum. Also die Dachfläche und dann eben die Anforderungen an die sicherheitstechnische Ausstattung. Und hier unterscheiden wir in drei Klassen. Früher war das die Klasse 1, 2, 3. Mittlerweile haben wir es einfach, um es trennen zu können, anders benannt, sagen jetzt A, B, C. Und die Klasse A ist die mit den höchsten sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Ausstattungsklasse A beschreibt eben Kollektivschützen bzw. technische Lösungen auf der Dachfläche, also Seitenschutzsysteme, sodass eben alle Leute da oben arbeiten können. Da kommen noch ein paar andere Sachen zu. Es gibt Vorgaben oder Anforderungen an den Zugang. Es wird davon gesprochen, dass je nachdem aber Beleuchtung oder ein fest installierter Strom sogar auf der Dachfläche liegen sollte, um dann eben auf dieser Dachfläche sicher arbeiten zu können.
Ausstattungsklassen, das ist so ein bisschen abstrakter Begriff. Mhm. Deswegen lass mich das nochmal. Das ist die mit was muss das Dach ausgestattet sein, damit es sicher ist?
Korrekt.
Sicher, begehbar, sicher dort gearbeitet werden kann.
Ja.
Und im Prinzip, das ist eigentlich die Ausstattung. Was muss drauf?
Genau, das
damit hast du sicher wird.
Zusammengefasst. Ja, genau. Und da haben wir, also über die A habe ich gerade gesprochen. Die Ausstattungsklasse B beschreibt horizontal und kantenparallel geführte Seilsicherungssysteme. Hier sind wir dann eben im Bereich der Ausstattung mit, also die dann eben auch mit persönlicher Schutzausrüstung zu verwenden ist. Das ist die Ausstattungsklasse B. Und zuletzt gibt es eben noch die Ausstattungsklasse C. Das sind die Dachflächen, wo Einzelanschlageinrichtungen verwendet werden, um gezielt einzelne Arbeitsplätze abzusichern. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, dass die Ausstattungsklasse C und eben auch diese Einzelanschlageinrichtungen eher auf dem absteigenden Ast sind, dass wir sie in Zukunft halt nicht mehr so häufig haben werden, weil die Ausstattungsklasse C nur noch, also quasi für nackte Dächer geeignet ist. Denn die Frage, die sich jetzt eben stellt, ist, wie komme ich zu der geeigneten Ausstattungsklasse? Und hier ist die Art und Weise der Nutzung der Schlüssel. Also wie oft muss jemand auf die Dachfläche hoch, um Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen, also planmäßig. Man guckt sich einfach die Dachfläche an und sieht, ja okay, ich habe hier Entwässerung, ich habe hier Blitzschutz, ich habe hier RWAs oder ich habe hier eine Photovoltaikanlage. Und dann zählt man quasi diese Wartungsgänge durch, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. zählt die einfach. Und anhand dieser Zahl kann man jetzt ganz konkret darauf schließen, wie intensiv diese Dachnutzung ist.
Ja, wie oft ist da einer?
Genau.
Und ja, weil da gehen ja nicht immer die gleichen Leute rauf.
Genau.
Da geht der Dachdecker, der guckt sich die Abläufe an und den Zustand der Dachabdichtung. Dann geht der Klimatechniker hoch, der guckt sich dann die Klimageräte an. Danach kommt der, weiß ich nicht, der Solateur und guckt sich noch die Photovoltaik an und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast ja einfach Frequenz auf dem Dach von unterschiedlichsten Menschen.
Genau, und je viel frequentierter dieses Dach ist, desto höher ist dann eben auch die Anforderung an das Schutzsystem. Also desto höher ist die Ausstattungsklasse. Und was man auch ganz klar durch die Bank sagen kann, ist, dass natürlich nur Personen, die im Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung unterwiesen sind, auch Dachflächen betreten dürfen oder Zonen der Dachfläche betreten dürfen, wo eben Seilsicherungssysteme verbaut sind. Denn wer nicht im Umgang mit der PSA geschult ist, der kann logischerweise auch nicht in diesem Bereich arbeiten. Also es ist ein ganz logischer Umkehrschluss. Und so komme ich nachher relativ einfach und unkompliziert zu meiner passenden Ausstattungsklasse. Und für alle diejenigen, denen das vielleicht sogar zu kompliziert war, gibt es einmal von uns einen Rechner, der ist gerade im Aufbau, dass man im Endeffekt einfach in der Planungsphase schon, also Architektinnen, Architekten, Sigikos oder alle, die da eben Interesse dran haben, die können in Zukunft auf unserer Website einfach so einen kleinen Assistenten anschmeißen, so einen kleinen Rechner und können sagen, okay, ich habe hier Entwässerung, ich habe hier Klimaanlage und der spuckt mir unten raus nachher individuell für die Dachfläche raus, welche Ausstattungsklasse denn mindestens erfüllt sein muss.
Oder wie der Thomas eben gesagt hat, das Ding hat noch keinen Namen, deswegen hat er jetzt auch so ein bisschen Rechner oder App. Oder, also er hat es mir schon gezeigt, er hat es mir schon auf seinem Handy gezeigt, aber wir sind noch auf der Suche nach einem kernigen Namen.
Genau, also schreibt uns in die Kommentare,
ja, klar, wenn natürlich, ihr einen kernigen ihr seid, Namen... Ihr seid alle aufgerufen, daran mitzuwirken.
Ausstattungsklassenrechner, ja.
Ja, das ist, also für jeden, für den das ein bisschen skurril klingt, dass man über diese Frequenzen nachdenkt und was da oben ist und wie oft und wer da hoch muss, dem sei einfach nochmal gesagt, da ist deutlich mehr los auf den Dächern, als ihr glaubt.
Oh ja, definitiv.
Und wir haben ja auch die, weil du gesagt hast, mit persönlicher Schutzausrüstung und dergleichen, das ist ja auch nicht immer gegeben. Ne? Also du hast jetzt halt Klimatechniker oder sonstige Leute und du hast ja auch eben das Beispiel genannt, dass dann vielleicht auf dem Krankenhausdach auch mal Leute nachts hoch müssen.
Ja.
Und da sind wir ganz klar in Bereichen, wo die sehr sicher da oben an die Geräte müssen, ohne dass die eine PSA-Qualifikation, also Qualifikation haben müssen, sich da selbst schützen zu können und dergleichen. Die müssen einfach eine Situation vorfinden, auf dem sie auch auf so einem exponierten Bauteil, wie ganz oben auf dem Krankenhaus, ja, sicher wieder mit irgendwelche Geräte instand setzen können oder was auch immer ihr Job da sein mag.
Ja, ganz genau. Da geht es halt, in so einem Krankenhausbeispiel geht es vor allem um unplanmäßige Arbeiten. Also überall da, wo ich kritische Infrastruktur habe und wo bei Wind und Wetter wirklich jemand hoch muss. Denn wenn plötzlich die Lüftung, die Klimaanlage, die Filteranlagen vom Operationssaal ausfallen, dann kann das halt keinen Aufschub ertragen. Dann muss da sofort jemand hoch und das im Endeffekt bei Wind und Wetter. Und dementsprechend hoch ist dann eben auch für dieses Krankenhaus die Anforderung an das Schutzsystem. Und da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ob da irgendwie ein Seilsicherungssystem geeignet wäre. Da müssen Geländersysteme hin und da müssen wir auch davon sprechen, dass da eben mal eine Lampe hängt, damit der Weg eben sicher beschritten werden kann.
Aber da sind wir ja jetzt ja auch, wenn wir jetzt aufs Dach drauf gucken, haben wir da auch eine wichtige Neuerung, nämlich, dass wir das Dach in unterschiedliche Zonen einteilen können.
Genau.
Und dann haben wir ja genau das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, dass vom Treppenaufgang bis zu den Klimageräten halt dann wirklich Geländer da sind, dass dort jeder sich aufhalten kann. Und wenn aber weitere Bereiche noch mit Gründach oder Photovoltaik ausgestattet sind, die dann halt hopefully von Profis gewartet wird, dass man die dann halt über PSA erreicht.
Ja, ganz genau. Also wir können eben, es gibt viele Dächer, in denen das halt möglich ist oder in denen das gut umsetzbar ist. Wir reden dann vor allem von großen Dachflächen, weil da hat man dann eben irgendwie eine Ecke oder einen Bereich, in dem diese Klimatechnik steht und der ganze Rest ist dann halt wieder einfach Dach oder vielleicht mal eben mit Photovoltaikanlage belegt. Ja. Und gerade wenn man eben diese Bereiche klar voneinander abgrenzen kann, dann kann man super gut hingehen und kann eben diese diese Bereiche auf dem Dach einteilen, also in Zonen, in verschiedene Zonen einteilen. Daher dieser Begriff Zonierung, also Zone 1, in der halt sehr stark gearbeitet wird, die wir dann eben mit der Ausstattungsklasse A ausstatten. Und dann eben die andere Zone, die weniger frequentiert ist, klar abgegrenzt, wo dann das Seilsicherungssystem zum Einsatz kommt, ganz genau. Ja.
Und da müssen wir auch nochmal die Hörer mitnehmen, also alle, die nicht so oft auf dem Dach sind, 10.000 Quadratmeter bis 30.000 Quadratmeter sind ganz normale Dachgrößen. Und da hast du dann von der Außenterrasse vor der Kantine der Mitarbeiter übers Gründach, über Bereiche, die halt technisch genutzt werden, für Photovoltaik genutzt werden, die begrünt sind. Da oben ist so viel Platz, dass du das alles dort findest. Und da macht es nur Sinn, dass man auch sagt, das ist die Zone und das ist die Zone.
Genau,
das ist also auch wieder ein richtiger Fortschritt.
Ja, absolut. Ehrlicherweise war das früher auch schon möglich, nur man musste halt quasi selbst zu diesem Schluss kommen. Man konnte das, es wäre jetzt nicht illegal oder es wäre nicht falsch gewesen, das früher auch schon zu machen. Jetzt haben wir das nur quasi ganz bewusst erwähnt, ne, und das meine ich damit, dass es jetzt einfacher wird, dass es schöner wird, weil man solche Möglichkeiten halt, es wird akzeptiert oder es wird eingeräumt, dass man diese Aufteilung halt machen kann.
Lass uns mal über die Montage selbst reden, über die Leute, über die Qualifikation der Leute, die dann die Systeme anbringen. Da hat sich auch ein bisschen was getan.
Ja, genau. Also wir haben im Moment eine Ausgangslage, in der man ehrlicherweise sagen muss, dass viele Systeme fehlerhaft montiert wurden. Und wir wollen dazu beitragen, dass man den Systemen eben vertrauen kann. Wir Hersteller tragen da sehr viel zu bei durch unser internes Qualitätsmanagement. Also du hast ja auch gesehen, was wir für einen Aufwand bei uns betreiben, um die Produkte herzustellen, um die auf Qualität zu überprüfen und dann eben auch zu zertifizieren. Und diese zertifizierten Produkte müssen eben auch in der Qualität und in der Sicherheit mit diesem Vertrauen auf die Dachflächen kommen. Und dafür brauchen wir Montagefirmen, die das ganze Thema ernst nehmen. Und leider gibt es immer noch zu viele Situationen, in denen sich Montageunternehmen eben nicht an die Montageanleitung gehalten haben, teilweise wirklich brutale Fehler gemacht haben oder sogar, wo man von Vorsatz sprechen kann. Denn wenn Dübel weggelassen werden oder wenn wirklich Pappnägel verwendet werden, um Anschlageinrichtungen im Untergrund zu befestigen, dann hat das nichts mit ich hab mich vertan zu tun, sondern dann grenzt es halt wirklich an Fahrlässigkeit sowieso, aber dann grenzt es schon fast Vorsatz.
Aber es ist auch Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie viel in die Planung investiert wird und auch in die Sicherheitskontrolle der einzelnen Komponenten. Und man dann feststellen muss, dass halt bei der Montage, bei der Ausführung auf dem Dach dann halt so entscheidende Fehler gemacht werden, dass man am Ende doch wieder nicht sicher unterwegs ist.
Ja, vollkommen richtig. Und wir müssen quasi, wie man so schön sagt, die PS auf die Straße bringen. Und da ist es im Moment halt einfach, sind es im Moment die Montagefirmen, bei denen an der Qualität geschraubt werden muss. Und da gab es vorher schon auch quasi Anforderungen an das Montagepersonal, aber die waren wieder nicht gut zusammengefasst. Also ich kann so als Beispiel nehmen, jeder, der in Deutschland einen Dübel setzen möchte, der muss geschult sein in der Dübeltechnik. Das ist in den Zulassungen der einzelnen Dübel schon erwähnt. Das heißt, für einzelne Befestigungstechniken, Befestigungsverfahren hätte man sowieso schon geschult sein müssen. Also wenn ich jetzt von geschult spreche, dann darf man sich den Aufwand immer nicht zu groß vorstellen. Das sind Dübeltechnik-Schulungen, die macht man mal einmal. Das dauert einen Tag und die sind wirklich sehr, sehr gut. Also da lernt man wirklich sehr viel. Und jetzt reden wir eben davon, dass wir das Ganze untergrund- und befestigungsmittelübergreifend zur Pflicht machen und eben von einem in der Montage geschulten Montageunternehmen und Monteur vor Ort sprechen. Das heißt, er muss in der Montage zertifiziert sein. Und das machen wir bei ABS auch ab 2026 zur Pflicht. Das heißt, die DGUV-Information hat jetzt quasi Vorlage gemacht. Und damit wir einen sauberen Cut haben, man sagen kann, geht los, wird es ab 2026 zur Pflicht, dass man eben in der Befestigungstechnik geschult sein muss. Und dafür bauen wir gerade und haben die letzten Jahre auch schon unsere Schulungskapazitäten ausgebaut. Und wir haben schon ganz viele Kunden, die sich schon haben schulen lassen. Also es entsteht kein großer Mangel plötzlich, dass es keine geschulten Unternehmen gibt oder so. Aber es ist die herzliche Einladung für jeden, der sich vielleicht gerade ein bisschen ertappt fühlt oder der das noch nicht wusste, dass das kommt, einfach Schulungstermine bei uns zu buchen. Wir kommen gerne auch raus und machen die Schulungen bei den Unternehmen vor Ort. Oder wir laden halt herzlich nach Kevele ein. Das ist immer noch schöner.
Ja, aber auch da kann man das auch komplett, kann man die ganze Argumentation auch komplett auf den Kopf drehen und kann einfach sagen, das kann nur im Interesse jedes Einzelnen liegen, dass er wirklich mit den Produkten und der Montage so vertraut ist, dass er da auch selber das gute Gefühl hat, dass er 100% abliefert.
Ja, genau, man muss sich darauf verlassen können.
Oder? Ja, aber jetzt auch gar nicht so als Anforderung an ihn. Ja, die besteht natürlich auch, sondern auch im Umkehrschluss, wenn ich dafür zuständig bin, dass Leute sich sicher auf dem Dach bewegen können, dann habe ich auch ein Eigeninteresse, dass ich die Montage so beherrsche, dass die höchste Sicherheit gegeben ist.
Ja.
Deswegen, nach Kevele, Leute.
Ja, absolut. Und die Einladung vielleicht an alle Betreiber oder Auftraggeber, die den Podcast hören, gerne halt die Zertifizierung, wenn Ausschreibungen entstehen, ein zertifiziertes Montageunternehmen ausschreiben. Und da haben wir uns vor 2 Jahren schon mit einigen Herstellern zusammengeschlossen und haben einen Verein gegründet, unter dem wir halt ein einheitliches Gütesiegel auf den Markt bringen wollen. Und das ist die European Society for Fall Protection, kurz ESFP. Haben wir den nächsten Buchstabensalat hier am Start.
Ja, klar.
Also der ESFP ist ein Zusammenschluss mehrerer Hersteller, der eben genau dieses Gütesiegel rausbringt. Und so kann man dann eben in seiner Ausschreibung sagen, ich hätte ganz gerne ein ESFP-zertifiziertes Montageunternehmen. Und dann hoffen wir, dass man sich auch darauf verlassen kann.
Ja. Und ich schätze mal, ohne dass ich jetzt, ich habe das kürzlich auch jetzt in dieser Sekunde das erste Mal gehört. Ich gehe mal davon aus, dass euer Interesse auch einfach daran liegt, dass ihr die Zertifizierung untereinander so abgleicht, dass im Prinzip jeder vergleichbar schult, die Inhalte übereinstimmen, so dass man dann auch, dass alle von der gleichen Sache reden einfach.
Tatsächlich. Und sogar, wir gehen noch einen Schritt weiter, deswegen hat das auch ein bisschen gedauert. Also die Schulungen werden vereinheitlicht und wir erkennen quasi gegenseitig Montagequalifikationen an. Das bedeutet...
Das hatte ich gehofft.
Ja, genau. Wir wollen ja auch Entbürokratisierung, wir wollen ja den Aufwand, die Hürden geringer halten.
Das kannst du aber auch keinem erklären, wenn du jetzt jemand Neues hast oder jemand kommt von einer anderen Firma, der halt bei einem anderen Hersteller geschult wurde und dann sagst du, nee, wir fangen jetzt nochmal bei Null an. Das ist ja auch Quatsch. Also diese gegenseitige Anerkennung ist ja nur eine logische Entwicklung.
Ja, genau.
Schwierig, weil alle müssen sich einigen und so.
Genau, das ist bei konkurrierenden, im Wettbewerb stehenden Unternehmen natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Aber nur im Allgemeinen halt eine sehr schöne Entwicklung, die da geht. Also auch wieder sehr hoffnungsvoll meiner Meinung nach, dass diese Entwicklung, ja.
Nee, finde ich gut. So, jetzt ist der gute Mann zertifiziert. Was müssen wir denn alles dokumentieren bei der Montage?
Genau, bei der Montage der Anschlageinrichtung ist es eben wichtig, bestimmte...
Oder wollen wir nochmal zurück zur Ausschreibung. Also ich schreibe aus, dass die Montage über ein zertifiziertes Unternehmen mit zertifizierten Mitarbeitern, mit zertifizierten Produkten nach den Plänen des Herstellers.
Nach den Plänen des Herstellers und inklusive der passenden Dokumentation, ganz genau. Und so geht das Montageunternehmen im Endeffekt einfach hin und beschreibt die Bauart, die sie da verbaut hat. Also den Namen des Produktes, die Art und Weise des Befestigungsmittels und die Bestimmung des Untergrundes. Das wird in der Montagedokumentation zusammengefasst und diese dient dann eben als sogenannte Übereinstimmungserklärung der Bauart. Also damit unterschreibt der Monteur, dass er das richtig gemacht hat. Und was eben auch ganz wichtig ist, bei den meisten Produkten, gerade wir reden hier über das Flachdach, kann man leider die Befestigung bei der Überprüfung, bei der Wartung später nicht einsehen. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir eben auch eine Fotodokumentation machen, um die sicherheitsrelevanten Bauteile, die später unter der Abdichtung verschwinden, einfach einmal erfasst zu haben, um den Abgleich zu haben. Und das dient nicht nur bei der Überprüfung zur Kontrolle, sondern es ist auch für das Montageunternehmen einfach ein Zeichen, also ein Sicherheitszeichen, ein Sicherheitsaspekt. Guck mal, ich habe das richtig gemacht. Also es ist nicht nur, es ist in beiderseitigem Interesse, da eben eine sinnvolle Dokumentation auf die Beine zu stellen.
Und dann habe ich gesagt, das muss alles dokumentiert werden, dann noch mit den Plänen zusammen und noch den Seriennummern der Produkten. Und dann sagst du mir, es ist alles viel einfacher geworden.
Ja,
so einfach. Oder nicht einfach, aber klarer, strukturierter, ja. Viel klarer. Erzähl mal.
Genau. Also da, wo früher eben auch diese Dokumentationspflicht so ein bisschen Interpretationsspielraum gelassen hat und man nicht so genau wusste, ja, was ist denn jetzt der Mindeststandard, was muss ich denn, was muss ich aber auch nicht, haben wir eben jetzt in der DGUV-Information eine klare Anweisung, eine klare Hilfe, was alles so in eine Dokumentation reingehört. Und das macht es halt deutlich einfacher. Und für die Leute, die es noch einfacher haben möchten, die können halt einfach unsere App verwenden. Denn unsere App einfach aufs Handy runterladen und dann die entsprechenden Produkte, also den Lieferschein scannen und dann sind die Produkte direkt drin.
Auf dem Dach das Foto machen, genau. Bei der Montage und direkt drin.
Alles direkt drin. Wir erzeugen nachher eine PDF und die PDF kann eben als fertige Dokumentation, als Übereinstimmungserklärung direkt dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Also super easy und ja, so unser Beitrag zum Bürokratieabbau. So ein bisschen Bürokratie muss auch immer sein, weil ich höre ganz häufig von Kunden, dass sie dem Ganzen halt nicht vertrauen, wenn da nicht irgendwie ein Sticker drauf klebt oder wenn da nicht irgendwie es Unterlagen dazu gibt. Und so ein bisschen brauchen wir dann halt doch dieses Vertrauen durch das Papier. Aber um das Papier zu erstellen, muss es ja nicht komplizierter sein, als es sein muss.
Nee, und ich finde auch nochmal was, also anschließend an das, was ich eben gesagt habe, wenn ich meinen Handwerkerstolz habe, weil ich da wirklich eine 1A-Montage, wo ich fitte Jungs habe und Mädels, die da eine 1A-Montage abgeliefert haben, dann überreiche ich doch die Dokumentation mit einem Lächeln und sage, guck mal hier, was wir einen geilen Job gemacht haben. Genau. Also deswegen, auch da wird es wieder ein bisschen einfacher, ein bisschen klarer. Diese DGUV ist wirklich ein Schätzchen.
Oder? Ja, und wir haben noch Themen, ne? Also es ist...
Was willst du denn als nächstes bereden? Die Seiten, die temporären Seitendinger? Oder da hast du gesagt, na, also das können wir so am Rand wegmachen?
Ja, also gerne, klar.
Also ich finde schön, das habe ich dir auch gesagt, temporär ist jetzt kein beliebiger Begriff mehr. Oder beziehungsweise temporär ist immer noch ein beliebiger Begriff, nur es schützt nicht mehr vor Kontrolle, so würde ich das mal nennen.
Okay, ja.
Also wir reden von Seitenschutzsystemen,
korrekt.
Temporären Seitenschutzsystemen, die dann gerne... Also teilweise, weil es einfach notwendig war, weil halt Bauprozesse nicht abgeschlossen waren, aber wo man dann auch gerne mal gesagt hat, ach, lass doch stehen, ist doch gut, dann haben wir halt hier schon mal eine Absturzsicherung, eine Kollektive sogar, ne?
Und es geht vor allem auch um die Durchdringungsfreiheit. Also temporäre Seitenschutzsysteme sind in der Regel halt durchdringungsfrei, das heißt, sie beschädigen die Dachabdichtung nicht, sind also auflastbasiert in der Regel. Und jeder, der ein Dach kennt oder jeder, der ein Dach hat, der weiß, dass solche Dachdurchdringungen halt schon mal ganz schön viel Ärger mit sich bringen können, wenn es dann irgendwie reinregnet oder so. Das hat niemand gerne.
Ja, jede erhöht einfach die Chance, dass sie nicht dicht ist.
Ja, ganz
jede
genau.
Durchdringung ist eine Gefahrenstelle.
Ja. Und das macht diese temporären Seitenschutzsysteme, also diese auflastbasierten Seitenschutzsysteme ebenso attraktiv, weil sie keine Dachdurchdringung mit sich bringen.
Weil sie einfach über Gewicht arbeiten. Genau. Und nicht irgendwie noch verschraubt werden müssen.
Ja, genau. Und
entschuldige, wenn ich manchmal so ein bisschen übersetze.
Ja, bitte,
so
nein, bisschen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Herausforderung kommt jetzt eben dadurch, dass die Norm, nach der diese Produkte zertifiziert sind, aber eben davon ausgeht, dass diese Produkte quasi vor der Arbeit aufgestellt und nach der Arbeit wieder abgebaut werden. Und dass man sie dann mitnimmt zum nächsten Gebäude und dann eben wieder aufbaut und wieder abbaut. Und während des Aufbauprozesses natürlich auch immer darauf achtet, dass die Komponenten alle korrekt sind, dass es alles funktioniert. Also immer schön nach Gebrauchsanleitung das Ganze wieder aufbaut. Und so hat sich die Norm, so versteht die Norm das eigentlich. Und wenn ich das Geländersystem, das Seitenschutzsystem jetzt aber nicht immer wieder auf- und abbaue, sondern permanent auf der Dachfläche stehen lasse, dann und das verdeutlicht jetzt, das fasst die DGUV-Information jetzt halt auch nochmal schön zusammen, dann muss ich zusätzlich zu der Norm, zusätzlich zu der EN 13374 für die Nerds, muss ich bestimmte Anforderungen erfüllen. Denn aus der permanenten Nutzung, aus dem permanenten Verbleib auf der Dachfläche entstehen halt einfach weitere Anforderungen, weitere Probleme, sage ich mal. Da muss ich nachschauen. Und das ist jetzt eben auch nochmal ganz konkret beschrieben. Und da wird es in Zukunft halt auch einen Prüfkatalog für Hersteller geben, sodass es eben ausgewiesen werden kann, dass diese temporären Systeme auch permanent auf der Dachfläche verbleiben dürfen.
Mit einer regelmäßigen Sichtkontrolle alle 24 Monate.
Genau, richtig. Das ist auch neu. Früher waren, oder die, eben diese temporären Geländer werden ja immer wieder beim Aufbau kontrolliert. Und das ist eine
Sache. Außer sie bleiben halt da.
Außer sie bleiben halt da, genau. Und wenn sie dann halt da bleiben, dann sollte da so zumindest mal alle 2 Jahre jemand nachgucken. Und
nee, aber ich finde das total, ich finde das, auch da gibt es einfach nur Klarheit. Weil es gibt, kann ja Gründe geben, warum auch ein temporäres Geländer halt vielleicht mal für 3 oder 4 Jahre irgendwo steht. Aber dann weiß man einfach, in den 3 Jahren gehen wir im 2. Jahr einmal rauf und gucken uns das in Ruhe an, dokumentieren das und dann sind wir da komplett auf der sicheren Seite.
Oder sogar über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Also
ja,
das ist
wenn
ja auch
es dann, wenn aus Tem- dann, wenn dann aus temporär irgendwie
permanent wird.
Permanent wird, genau. Dann genau. Kommst du einfach in diese 24 Monate rein. Ja, musst dir da aber auch keinen Kopf mehr machen, dass du irgendwie sagst, ja, ist ja eigentlich nur temporär und was machen wir jetzt damit? Nee, dann wird halt aus temporär stationär und wir gehen alle 2 Jahre hin und gucken uns an, ob es noch da ist. Ja, sonst hast du ein Problem mit der Auflastung.
Genau.
Und ja, kontrollieren einfach die Verbindungen und dergleichen.
Ja.
Und dann ist da auch Klarheit in dem Ding drin.
Ja.
Das ist jetzt keine Riesengeschichte, aber schön, dass einfach auch im Detail da nochmal einfach gesagt wurde, so machen wir es jetzt und das ist sinnvoll und deswegen steht es jetzt in der Information drin und wird so praktiziert dann demnächst.
Genau, und wird eben auch, also wir haben uns eben in diesem Verein, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir halt ab 2026, damit wir einen sauberen Cut haben, eben auch diese Vorgabe für die Geländersysteme mit aufnehmen. Und dann steht es eben auch in den Sicherheitshinweisen der Hersteller.
Lass uns nochmal die Neuerungen nochmal kompakt. Alles, was wir schon besprochen haben, können wir ja dann noch ein bisschen kürzer fassen. Aber einfach, dass wir nochmal so eine schöne Liste haben, wo wir sagen, das ist neu, das ist neu, das ist neu und das ist neu. Du hast so schön gesagt im Gespräch, die wichtigste Neuerung für dich ist, das Bauchgefühl wird weniger.
Ja, mehr Klarheit.
Ja. Ja. Aber das ist schon eigentlich, das kann man gar nicht groß genug rechnen, oder?
Ja, vor allem, also der Aufwand schwindet halt, weil man, es ist ein riesengroßes Commitment. Wir haben uns alle darauf geeinigt, so wollen wir das machen und wir wollen weniger Diskussionen links und rechts. Es bleibt allerdings auch wirklich eine Information, also die DGUV-Information, und es bleibt so die Best Practice. Das heißt aber auch, dass man in begründeten Ausnahmefällen eben auch davon abweichen darf. Also wenn mal irgendwie ein besonders komplexes Gebäude da ist oder eine besondere Herausforderung, dann kann man natürlich auch noch eine ebenso sichere Lösung anstreben. Das funktioniert weiterhin. Aber wir sind eben weg von den 1000 Einzelfällen hin zu, wir haben jetzt erstmal hier 950 Sachen, da können wir es gleich machen. Da trifft die DGUV-Information genau auf den Punkt. Und bei den verbleibenden 50 Bauvorhaben, da können wir uns halt auch um eine individuelle Lösung kümmern. Und der Arbeitsaufwand für alle wird einfach überschaubarer.
Ja, heißt aber doch, auch wenn ich mit 2 Herstellern spreche, kriege ich relativ die gleiche Antwort.
Das sollte in Zukunft so sein.
Ja, und das finde ich aber auch ganz wichtig. Und auch wenn ich mit zwei Monteurunternehmen, kriege ich auch eine relativ gleiche Antwort.
Ja.
Ja, das ist ja auch eine Sache, die für die auf die Glaubwürdigkeit des Themas generell einzahlt. Mhm. Weil wir dürfen ja nicht von uns, also von dir im Besonderen und von mir so ein bisschen davon ausgehen, dass das jetzt für uns so eine Sache ist, mit der man sich schon mal beschäftigt hat oder öfters beschäftigt. Wenn ich jetzt jemanden habe, der ein Gebäude neu errichtet, saniert oder halt auch ein Dach umnutzt und dementsprechend dann die Notwendigkeit hat, dort die Sicherheit einzubauen, keiner tut sich einen Gefallen, wenn der mit 2 oder 4 Leuten redet und kriegt 4 Versionen.
Ja, genau.
Und da habt ihr euch wirklich auch wieder mal beschenkt. Ja, weil das trägt nur zur Glaubwürdigkeit, zur Ernsthaftigkeit des ganzen Themas bei.
Genau. Also du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Also der Neubau ist natürlich ein Thema. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass Neubau halt auch im Moment rückläufig ist, so phasenweise. Aber die Umnutzung und die Sanierung von Dachflächen sind halt riesengroße Themen. Und jeder, der eben selbst nicht so tief im Thema ist, dem kann ich halt einfach nur sagen, hallo, hier sind wir. Die Firma ABS Safety unterstützt gerne dabei, weil das Thema hat eine gewisse Komplexität und es ist nachvollziehbar, dass Personen, die Dachflächen betreiben, da vielleicht nicht ihren hundertprozentigen Fokus drauflegen und sich nicht so tief mit dem Thema beschäftigen wollen. Nur weil man sich aber nicht damit beschäftigen möchte oder ne, keine, also andere wichtige, in deren Perspektive Fokus, wichtigen ja. Fokus, wichtigeren Fokus hat, heißt das nicht, dass das Thema ignoriert werden kann. Und genau an der Stelle unterstützen wir eben gerne. Also wir übernehmen das einfach gerne. Wir übernehmen das für Gebäudebetreiber von der Gefährdungsbeurteilung bis hin zur Umsetzung und den späteren fertigen Betriebsanweisungen und Rettungskonzepten. Also wir machen da wirklich eine schöne Betreuung quasi von A bis Z für Gebäudebetreiber, damit man da eben auch die Dachflächen sicher nutzen kann.
Und Punkt zwei, die Dachflächen können zoniert werden, haben wir eben ausgiebig drüber gesprochen, ist aber, weil einfach auch die Nutzung so massiv zunimmt und die Anforderungen an die Dächer halt immer größer werden, auch für mich eine sinnvolle Sache, dass man das nochmal formuliert hat. Du hast gesagt, das konnte man irgendwie schon immer, aber jetzt ist es halt auch mal definiert und entspricht einfach stärker der Realität, die wir da draußen haben.
Genau.
Dann haben wir das nächste, das da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Keine Ahnung, wird nicht so schlimm, Jungs. Zugänge zum Dach.
Oh ja.
Stärker im Fokus. Ja. Habe ich gelesen, der beste Zugang ist das innenliegende Treppenhaus, was auf dem Dach oben rauskommt. Da sage ich mal, bei Krankenhausbau noch ja. Bei Supermarkt eher schon mal nee. Mhm. Also das ist natürlich klar, die absolut sicherste Zugangsform, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Mhm. Aber generell stärker im Fokus liegt einfach der Zugang zum Dach selbst.
Genau, also das kommt ja im Endeffekt auch daher, dass Anlegeleitern immer weniger verwendet werden sollen, weil einfach das Unfallgeschehen bei Anlegeleitern enorm hoch ist. Und da gab es 2019 ganz massive Einschränkungen bei den Anlegeleitern, die als Zugang zu Dachflächen genutzt werden dürfen.
Und ja, eine Leiter ist ein Zugang und keine Arbeitsbühne oder Arbeitsfläche oder Arbeitsplatz, Freunde. Mhm. Das ist nur, damit ich von A nach B komme.
Ja.
Also, weil das meiste, was man sieht, ne, ich sage auch mal auf Instagram und so, das geht eigentlich überhaupt alles gar nicht. Ja, deswegen betont jetzt hier der Thomas nochmal so, dass die Anlegeleiter eigentlich worst case oder sag mal, das Schlechteste, was dir passieren kann, ist, du hast eine Anlegeleiter.
Boom. Genau, ja.
Dann gehst du halt über die Dachkante, aber mehr auch nicht.
Ja, die Anlegeleitern sind halt, aufgrund des Unfallgeschehens halt einfach wirklich nicht cool. Da passiert einfach zu viel. Und es gibt mittlerweile wirklich gute Lösungen. Also zum einen, so als Arbeitsplatz gibt es fahrbare Arbeitsbühnen, die wir auch mittlerweile im Programm haben. Also das, was man so umgangssprachlich unter dem Namen Rollgerüst kennt. Und auch die können zum Beispiel als Dachzugang verwendet werden. Das ist dann ein temporärer Dachzugang. Aber da haben wir mittlerweile ganz frisch zertifizierte Lösungen, dass aus der fahrbaren Arbeitsbühne übergestiegen werden darf. Aber natürlich auch der ganz klassische permanente Zugang in Form einer Steigleiter, die dann eben außen am Gebäude befestigt wird und wo man dann eben sicher auf das Gebäude hochgehen kann. Also Lösungen gibt es, Produkte gibt es mittlerweile wirklich ohne Ende. Die Rechtsprechung ist da. Das, was noch fehlt, ist so ein bisschen Sicherheitskultur, so ein bisschen Sicherheitsbewusstsein.
Ja, die Kultur, absolut.
Dass es umgesetzt wird.
Und ihr habt da auch das Programm ausgeweitet in die Richtung, ne? Also das so in letzter Zeit so sukzessive.
Genau, immer weiter, weil wir halt auch immer häufiger festgestellt haben, man muss das Problem halt einfach an der Wurzel bekämpfen oder an der Quelle bekämpfen. Das Problem an der Wurzel.
Ja. Nee, aber ich sag mal so, wenn der Zugang schon nicht klappt, dann ist schon.
Ja, genau. Was bringt uns das beste Sicherungssystem auf dem Dach?
Auf dem Dach, wenn du es nicht bis hin schaffst.
Ja, genau.
Das ist bitter.
Und daher machen wir das einfach mit.
Gehen wir mal davon aus, wir haben es aufs Dach geschafft. Dann ist eine Neuerung auch der Stützenabstand ist nicht mehr die relevante Größe, sondern die Seilspannung.
Mhm. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Also Seilsicherungssysteme haben eben ein gespanntes Edelstahlseil und die Edelstahlseile werden mit einer also herstellerspezifischen Vorspannung gespannt. Und da gibt es halt manche Systeme, die entweder fehlerhaft montiert wurden oder eben auch Hersteller, die eine sehr niedrige Seilspannung haben, wo man einfach berücksichtigen muss, dass aufgrund der niedrigen Seilspannung quasi der Schutzbereich verkleinert wird. Denn die Ausdehnung des Seilsicherungssystems kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass ich halt wirklich in den Gefahrenbereich reinlaufe oder sogar in ganz extremen Fällen, dass die Seilspannung über die Absturzkante hinaus reicht. Also dass das System gar nicht greifen würde.
Ja, im Prinzip, wenn du halt einfach nicht auf Spannung bist, ich mache mal wieder eine Erklärung, ja, ganz bitte. Kurz. Wenn du nicht auf Spannung bist, sondern das im Prinzip dann in mehreren Schlaufen halt durchhängt und du wirklich auf den einen Punkt dann, in dem du halt fällst, die Belastung gibst, dann müssen ja erstmal alle Schlaufen müssen ja erstmal auf Spannung sein. Genau. Und im dümmsten Falle ist das genau das Stück, was du brauchst, was dir gefehlt hat und du gehst über die Kante,
ja.
Bevor du halt auf Spannung bist. Ne? Und dann hast du dich schon mal massiv verletzt, obwohl du mit PSA arbeitest.
Ja, also vor allem auch eigentlich, weil man glaubt, dass man eventuell halt im Rückhalten arbeitet. Also dass man, Seilsicherungssysteme sind eigentlich dafür da, dass der Absturzunfall ausgeschlossen ist. Also sie können zwar die Energie eines Absturzunfalls aushalten, allerdings ist diese kantenparallele Seilführung eben genau dafür da, dass ich, wenn ich meine persönliche Schutzausrüstung richtig einsetze, dass ein Absturzunfall nahezu ausgeschlossen ist. Wenn jetzt aber die fehlende Seilspannung dazu beiträgt, dass doch ein Absturz passieren kann, dann ist das ein Problem. Und da setzt die DGUV-Information halt auch ganz klar Anforderungen an uns Hersteller, dass die Seilspannung halt so hoch sein muss, dass dieses Risiko eben nicht besteht. Oder im Umkehrschluss, dass wenn eine große Auslenkung da ist, dass dementsprechend weiter, also dass die Anschlageinrichtung, dass das Seilsicherungssystem entsprechend weiter auf der Dachfläche platziert ist, um dann eben mit dieser Seilspannung zu arbeiten, um darauf einzugehen.
Das heißt aber auch, wenn du mal keine Chance hast, einen vernünftigen Ankerpunkt zu setzen in der 7,50 Meter Distanz, die ihr ja bevorzugt, und du gehst dann auf 8 oder 9, dann ist es kein Thema, wenn die Seilspannung das halt abbildet, dann ist es kein Ding, dann hast du halt einen Meter mehr.
Ja, ganz genau. Also solange die Seilspannung groß genug ist, können eben auch große Stützenabstände realisiert werden. Das ist kein Problem. Allerdings muss man jetzt halt wirklich sagen, dass irgendwann bei einem Stützenabstand größer 10 Meter oder wir bleiben halt erstmal beim Standardabstand von 7,50 Meter, die einzelnen Zwischenhalter zueinander haben. Aber wenn dieser Stützenabstand zu groß ist, dass die Seilspannung halt auch einfach nachlässt, dass zu viel Seildehnung da ist. Das bedeutet, in der Tendenz rücken die Anschlageinrichtungen etwas näher zusammen und das hat aber auch einen guten Grund. Eben wegen dieser Seilspannung und weil dadurch gefährliche Situationen eintreten können.
Jetzt haben wir schon von der Absturzkante gesprochen. Die Anlage muss 2,50 Meter von der Absturzkante entfernt sein.
Genau, so im Standard gehen wir immer von 2,50 Meter aus. Die setzen sich so zusammen, dass 2 Meter zur Absturzkante sich halt der Gefahrenbereich erstreckt. Und dann nehmen wir 50 Zentimeter Sicherheitsaufschlag quasi drauf, sodass die Anschlageinrichtung aus dem sicheren Bereich bedient werden kann, dass man seine PSA anschlagen kann an der Anschlageinrichtung, festmachen kann, den Karabiner klicken lassen kann, sich festmachen kann und dass man dann eben kontrolliert in den Gefahrenbereich geht. So setzt sich das zusammen. Mhm. Aber auch da kann natürlich immer ein bisschen variiert werden. Also 2,50 Meter ist der Standard. Und dann kann es aber baulich bedingt auch mal sein, dass der auf 2,60 Meter oder 2,70 Meter, das ist dann Bau,
Bauart. Nur in die andere Richtung wird es halt schwierig, ne?
Genau, in die andere Richtung wird es irgendwann schwierig, weil irgendwann ist es auch zu nah dran,
vor allem
zu nah dran, um noch von einem Rückhaltesystem gesprochen zu werden. Denn Rückhaltesystem ist eigentlich das, was wir haben wollen. Denn da das ein präventiv wirkendes System ist, sodass der Unfall ausgeschlossen ist. Und hier geht die DGUV-Information jetzt eben auch hin und sagt, wenn eine Anschlageinrichtung näher als 1,50 Meter an der Absturzkante montiert wurde, dann kann eben nicht mehr von einem Rückhaltesystem ausgegangen werden, weil dann die PSA-Anwendung tatsächlich so kompliziert und so, das passt halt einfach nicht. Also da haben wir Versuche gemacht und haben herausgestellt, nee, unter 1,50 Meter sprechen wir halt, also funktionieren die Produkte weiterhin, allerdings nur im Anwendungsfall auffangen. Also kein präventiv wirkendes System mehr. Der Unfall, der Absturz ist dann nicht mehr ausgeschlossen.
Also nur im absoluten Ausnahmefall 1,50 und der absolute Ausnahmefall ist nicht das Vorhandensein einer PV-Anlage.
Ja, das hast du sehr gut gesagt. hier spricht die DGUV-Information von sogenannten baulichen Zwängen, wie zum Beispiel Schmalbereiche. Also wenn ich Kaminschächte, Aufzugschächte oder andere aufsteigende Bauteile habe, dann ist das ein baulicher Zwang, das kann ich mir nicht wegwünschen.
Ja.
Aber du hast vollkommen recht, ganz wichtiges Statement, Photovoltaikanlagen sind kein baulicher Zwang. Das bedeutet, im Zweifelsfall, gerade im Bestand, wenn nachträglich ein Sicherungssystem installiert wird, da muss man ganz klar sagen, kann es möglich sein, dass Module zurückgebaut werden müssen, um das Sicherungssystem
zu installieren. Um die 250 zu haben.
Genau, oder eben um die 250 zu haben oder um ein geeignetes Sicherungssystem zu platzieren.
Ja.
Denn
Sicherheit pur PV-Strom.
Genau, absolut. Es ist ja absolut nachvollziehbar, dass jeder so viele Module auf seinem Dach liegen haben möchte wie möglich.
Absolut.
Aber nur weil man viel grüne Energie, also nur weil man was Gutes tun möchte, heißt es nicht, dass man halt andere Sachen, andere gute Sachen, wie zum Beispiel den Arbeitsschutz vernachlässigen darf.
Das Leben anderer Leute
gefährden. Ja, das ist immer so ein bisschen.
Ja, na klar, aber ich finde, das ist auch eine schöne Formulierung. Die PV-Anlage ist kein baulicher Zwang. Und rechtfertigt nicht, dass man an diesen bewährten Abständen und Sicherheitskorridoren irgendwie schraubt.
Ja, ganz genau. Und diesem Problem haben wir uns im Endeffekt auch angenommen, denn das soll natürlich nicht dazu führen, dass wir plötzlich weniger Photovoltaik haben. Also wir wollen die Konkurrenz irgendwie auflösen. Und wir haben dafür tatsächlich extra ein Produkt entwickelt, eine Photovoltaikanlage, das war auch so der Cliffhanger, den wir aus der letzten Folge mitgenommen haben.
Da hast du davon erzählt, das wird dann mal und so.
Genau.
Also jetzt ist es da,
aber. Es ist da, die Lösung ist da. Also den Widerspruch, den wir gerade beschrieben haben, den können wir bereits auflösen. Wir haben eine eigene Photovoltaik-Unterkonstruktion. Und an dieser Photovoltaik-Unterkonstruktion können dann eben passend und platzsparend die Sicherungssysteme, Geländer, Seilsicherungssysteme installiert werden. Und weil die Verschattung bei permanenten Geländern im Solarbereich immer ein bisschen schwierig zu sehen ist, weil durch die Verschattung sogenanntes Hotspotting betrieben wird und dadurch die Module kaputt gehen können und man Ertragsverlust hat, haben wir auch ein verfahrbares Geländer entwickelt. Dieses verfahrbare Geländer, das läuft dann auf einer Schiene und es sorgt entlang der Absturzkante immer für einen sicheren und technisch geschützten Arbeitsbereich. Also kann man sich vorstellen wie so eine Fassadenbefahranlage, nur halt für die Dachfläche, also in der horizontalen.
Wie viele Meter sind das, die ihr da abdeckt?
Der Arbeitsbereich ist 2,40 Meter breit, 2,40 Meter lang und dann 80 Zentimeter breit. Das ist der Arbeitsbereich, in dem ich halt geschützt arbeiten kann. Und der kann eben bis zur Absturzkante rangeführt werden oder bis zur Attika rangeführt werden, sodass ich eben tatsächlich schon quasi meine Module ab 90 Zentimeter ungefähr auf der Dachkante liegen habe. Und das schafft man mit keinem anderen System verschattungsfrei. Das ist eine schöne Lösung.
Also wer mit der Photovoltaik dann an die Dachkante ran will,
der
da soll es Lösungen geben.
Da gibt es Lösungen, ja. Herzliche Einladung.
Ja, wir haben auch schon eben gesagt, letzter Punkt, Seil- und Schienensysteme werden zunehmend wichtiger und der Haken nimmt an Bedeutung ab. Ich denke auch einfach, weil ja die Qualifikation jetzt, oder sagen wir mal, die Qualifikation der Leute auf dem Dach halt bei den Ösen halt noch höher ist als bei den Seilsystemen. Ja? Du musst ja dann wechseln von Öse zu Öse.
Ah,
das meine ich, weißt du? Du brauchst mehr Skills. Du brauchst mehr Skills mehr Zeit und mehr Skills bei der Sicherung, wenn du von Öse zu Öse gehst, als wenn du dich in ein Seil oder eine Schiene einhängst.
Genau.
Weil dann hast du einen deutlich größeren Aktionsradius, auf dem du aktiv sein kannst. Mhm. Ja, sagt der Halbleihe und er guckt noch nicht so, als wenn ich jetzt totalen Quatsch erzählen würde.
Das ist auch genau der Wunsch.
Die Idee ist schon dahinter, dass man einfach sagt, es ist gar nicht, meiner Meinung nach, Zeit ist ein Aspekt, wo man den Leuten erklärt, warum es gut ist, aber jeder Ösenwechsel ist keine riskante Geschichte, aber es ist, hat immer das Momentum, dass man sich auch sparen kann, wenn man halt einfach im Seil drin ist.
Es ist ehrlicherweise halt auch einfach nervig. Also ich kann jeden verstehen, das macht keinen Spaß, auf einer Dachfläche zu arbeiten, auf der nur Einzelanschlageinrichtungen platziert sind, weil es einfach keinen Spaß macht, wenn ich als Dachdecker die Anschlüsse an der Attika kontrollieren muss oder Dachabläufe reinigen muss und mich alle 7,50 Meter umhängen muss. Das macht halt wirklich keinen Spaß. Ich laufe da jede Strecke dreimal, nur um die Sicherung zu betreiben. Und unser Wunsch und unsere Maxime ist es halt einfach, ich steige sicher auf das Dach und steige sicher über. Und dann hänge ich mich einmal mit meiner PSA in das System ein und dann laufe ich entlang dieses Systems und kann eben meine Arbeiten im Gefahrenbereich einfach ausüben und kann einfach durchlaufen ohne große Probleme. Das ist der Wunsch, so soll es sein. Und dann haben wir eben auch, so ist die Hoffnung, eine Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nutzern, dass die Systeme auch genutzt werden und dass wir dann sichere Arbeitsplätze auf dem Dach haben.
Bevor wir jetzt als Schlusswort nochmal unsere Begeisterung für die DGUV 201056 formulieren. Nee, das ist ironiefrei, Freunde. Ich meine das ehrlich, weil es geht nichts drüber, wenn Sicherheitsthemen klar geregelt sind.
Ja.
Möchtest du noch was zur EN 17235 sagen? Noch nicht ausschalten, Freunde.
Die aufmerksamen Leserinnen und Leser der DGUV-Information werden festgestellt haben, dass in dieser DGUV-Information eine Norm zitiert wird oder auf eine Norm hingewiesen wird, die vielleicht unbekannt ist. Das ist die EN 17235. Das ist die neue Norm für permanente Anschlageinrichtungen, auf die wir schon seit 2011 warten. Also die eben genau die Antwort auf dieses große Thema ist, früher waren diese Anschlageinrichtungen oder galten diese Anschlageinrichtungen als persönliche Schutzausrüstung.
Noch ein Geschenk, auf das du lange gewartet hast.
Ja, leider ist das Geschenk vielleicht in Sichtweite, aber wir kommen noch nicht dran, wir dürfen es noch nicht auspacken. Das ist jetzt genau der Plot-Twist. leider noch nicht ganz die frohen Nachrichten. Aber sie ist auf jeden Fall schon da, aber sie ist eben noch nicht harmonisiert. Also sie ist im Januar 2025 also technisch verabschiedet worden, veröffentlicht worden. Man kann sie beim Beuth Verlag kaufen. Allerdings können wir Hersteller sie bisher nicht verwenden, um ein marktfähiges Produkt zu zertifizieren. Also wir können sie nicht verwenden, dadurch, dass sie nicht harmonisiert ist. Also Stand heute, ist sie nicht harmonisiert und wir können deswegen kein CE-Kennzeichen auf Grundlage dieser Norm aufbringen. Wir wissen schon mal so ungefähr auf Grundlage des Inhaltes der Norm, wohin die Reise geht. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir da in Zukunft wieder Klarheit bekommen. Aber nur, dass man sich nicht wundert, dass man zurzeit halt noch keine Produkte mit dieser neuen Norm kaufen kann. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so, denn wir warten noch auf die Harmonisierung.
Ich glaube, der eine oder andere wartet darauf, dass wir zum Ende kommen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich mir auch nicht, aber wir haben fast eine Stunde Nerd-Talk hier. Thomas, was ist dir noch wichtig, bevor ich dir reingrätsche, was mir noch wichtig ist? Was nehmen wir mit aus diesem Podcast?
Es ist gar nicht mal so schwer, wie es klingt. Das Thema ist gar nicht so komplex, wie es vielleicht unser Nerd-Talk klingen mag.
Aber das glaube ich auch. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, klarzumachen, ich meine das ernst, also Klarheit zum Thema Sicherheit ist immer ein Geschenk. Mhm. Es wird nichts schwieriger. Es kam nichts dazu. Mhm. Das ist ja auch oft so eine Befürchtung, ne? On top, on top, on top. Nee, im Prinzip wurden einfach mal ein paar offene Punkte klarer definiert.
Ja, ganz genau. Und jeder, der eben sich nicht intensiv damit beschäftigen möchte, dem bieten wir halt einfach unseren Service an, unsere Dienstleistungen, unsere Unterstützung, unsere Hilfe bei dem Thema. Und das ist mein Schlussappell oder mein Wunsch, nehmt diese Hilfe gerne an. Denkt dran, es passieren wirklich noch viel zu viele Unfälle, vermeidbare Unfälle auf Dächern, auf hochgelegenen Arbeitsplätzen. Und durch diesen Trend der immer intensiveren Nutzung der Dachflächen wird das leider auch in Zukunft nur weniger, wenn wir dieses Thema eben ernst nehmen. Und es funktioniert nur gemeinsam. Wir sind da auf einem guten Weg und es gibt Lösungen. Sie müssen nur noch angenommen werden. Wir brauchen einen Kulturwandel im Handwerk, was die Sicherheitskultur und das Selbstverständnis von Sicherheitstechnik und Sicherheitskultur angeht, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ich danke dir wirklich sehr, dass wir hier ein lockeres Gespräch zu einem ernsten Thema hatten.
Immer gerne.
Dann lass mich sagen, das war nicht ganz ungefährlich, der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Aus dem Studio K mit neuen Stühlen. Mein Gast war Thomas Reikers, schon zum zweiten Mal hier. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir haben uns mit viel Liebe und Hingabe mit der DGUV 201056 beschäftigt. Und das war nötig und das ist gut und freut euch drauf. Idee und Realisation Blackworks, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Liebe Grüße an den Stefan, der aus diesem Gespräch einen Podcast macht. Das kann man nur so sagen. Musik, Still Carrier, A Whole New World. Nee, heute nicht. Es war einfach nur, wir reden nur von einer Weiterentwicklung, nicht von irgendwas ganz Neuem. Also nochmal, Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Expertise und dann bis zur dritten Episode mit uns beiden, wenn du wieder irgendein sehr geiles, nerdiges Thema rausholst.
Das wird passieren.
Danke dir, also tschüss dann.
Ciao. Draußen.